Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Heute ist der letzte Sonntag vor Pfingsten. Ex Auri, benannt nach dem 27. Psalm, Vers 7, Herr, höre meine Stimme. Letzten Sonntag war Muttertag. Letzten Donnerstag haben einige nicht nur Christi Himmelfahrt, sondern auch Vatertag gefeiert. Eine gute Sache, beides. Schließlich heißt es im 4. Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir's wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Martin Luther erklärt es in seinem kleinen Katechismus so. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und ihn lieben, dass wir unsere Eltern nicht verachten noch erzürnen, sondern sie in Ehren halten, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert haben. Klar, es passt gut, in der Nähe des Muttertages am zweiten Sonntag im Mai auch den Vatertag zu haben. Aber warum ausgerechnet an Himmelfahrt? Man kann nun sagen, ja, das ist ein Feiertag, der sich anbietet, mitten im Mai. Meist ist da ja schönes Wetter. Die üblichen Wanderungen, die Väter halt so machen, können da gut ausgerichtet werden. Und manchmal sind tatsächlich Väter mit ihren Kindern unterwegs und freuen sich gemeinsam über den wunderschönen Feiertag. Aber was hat Himmelfahrt mit Vatertag zu tun? Das ist eine Frage, die ich mir vor vielen Jahren einmal gestellt habe. Und nach einiger Überlegung wurde mir klar, warum beide Bezeichnungen für diesen Tag Sinn machen. Ist Jesus nicht an diesem Tag zu seinem Vater heimgekehrt? Er ist in das Haus seines Vaters gegangen, um uns allen, nicht nur seinen Jüngern aus der damaligen Zeit, eine Wohnung einzurichten. Wir hören den Predigttext für diesen Sonntag, der beim Apostel Johannes im 14. Kapitel steht, also kurz vor der eben gehörten Schriftlesung. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Welch eine tröstliche Zusage! Die Jünger sind zwar jetzt allein, aber Jesus gibt ihnen Zuversicht. Ein Tröster wird sich um sie kümmern. Der Heilige Geist soll über sie kommen. Wie sie sich in diesen Tagen, bis das geschehen sollte, wohl gefühlt haben. 10 Tage lebten sie allein von der Zusage. Aber da war noch eine andere Aussage Jesu. Jesus ist in das Haus seines Vaters gegangen, um uns allen eine Wohnung einzurichten. Auch wir sollen zu unserem Vater kommen und dann noch in eine eingerichtete Wohnung. Ist das nicht ein gutes Gefühl, dass da jemand ist, der sich so viel Mühe um uns macht? Jesus, unser Bruder, geht zu Gott, unserem Vater. Dort will er für uns eintreten. Er will unser Fürsprecher sein. Durch die 10 Gebote werden wir ja schon darauf hingewiesen, dass wir nicht durch unseren eigenen Willen und eigenes Vermögen hier auf der Erde sind. Gott, unser himmlischer Vater, hat uns irdische Eltern, Mütter und Väter gegeben, die wir ehren sollen, wie es dort steht. Wie oft haben wir Grund, unseren Eltern dankbar zu sein? Und wie oft vergessen wir das? Friedrich von Bodelschwing erzählt folgendes prägendes Erlebnis mit seiner Mutter aus seiner Kindheit. Als im Herbst das Obst reif an den Bäumen im Garten hing, hatte uns der Vater streng verboten, auf die Bäume zu klettern. Wir durften nur von den heruntergefallenen Früchten essen. Aber einmal hatte ich das Verbot doch übertreten und war heimlich auf den Baum geklettert. Dabei zerriss mir unglücklich der Hosenboden. Heimlich schlich ich mich mit einem bösen Gewissen nach Hause. Dabei drehte ich mich immer so geschickt, dass keiner den Schaden entdecken konnte. Nach dem Abendbrot ging ich in mein Zimmer, besah dort erst richtig voll Entsetzen die zerrissene Hose und legte sie zuunterst auf den Stuhl, alle anderen Kleidungsstücke geschickt darüber. Dann kniete ich am Bett nieder, um ein Abendgebet zu sprechen. Lieber Gott, ich bin heute ungehorsam gewesen. Vergib es mir doch und mach, dass morgen früh meine Hose wieder heil ist. In diesem Augenblick ging meine Mutter an der Kinderzimmertür vorbei, blieb einen Augenblick stehen und hörte mein Gebet. Dann ging sie lächelnd weiter. Dem Vater sagte sie nichts. Sie wollte eine Handlangerin Gottes sein. Als ich fest eingeschlafen war, nahm sie die zerrissene Hose und machte sie wieder heil. Dann legte sie die Hose so hin, wie sie unter dem Berg von Kleidern gelegen hatte. Als ich am nächsten Morgen erwachte, war mein erster Griff nach der Hose. Welch ein Wunder, die Hose war wieder in Ordnung. Ich weiß noch, wie heute, dass dieses Erlebnis, wo Mutter ein Engel gewesen war, meinen Kinderglauben mächtig stärkte. Ja, das erste Geschenk der Mutter an ihr Kind ist das Leben. Das zweite ist Liebe und das dritte ist Verständnis. Ja, Mütter, das ist so eine Spezies für sich. Da muss Gott wohl sich etwas dabei gedacht haben, als er die Aufzucht der Jungen nicht allein den Vätern überlassen hat, sondern dass er den Menschen als Mann und Frau, als Vater und Mutter erschuf. Wenn wir uns überlegen, welches die typischen Eigenschaften von Müttern und Vätern sind, da fallen uns sicher ganz unterschiedliche Dinge ein. Eine Mutter weiß alles über ihre Kinder. Sie kennt die Zahnarzttermine, Fußballspiele, Romanzen, die besten Freunde, die Lieblingsspeisen, die verborgenen Ängste und Träume. Ein Vater hat so eine vage Vorstellung von einigen kleinen Menschen, die da mit im Haus leben. Im Laufe der letzten Jahrhunderte, denke ich, oder vor allem in den letzten Jahren, hat sich da einiges ziemlich geändert. Ich erinnere mich noch, wie mein Opa erzählt hat, dass seine Mutter ihn nie geschlagen hat. Aber der Vater wusste immer irgendwie über alles Bescheid. Und wehe, wenn der nach Hause kam. Dann kamen die schlagenden Argumente der Erziehung zum Tragen. Heute ist das etwas anders. Auch die Väter lernen, zärtlich mit den ganz Kleinen umzugehen und sich auf verbalem Wege Autorität zu verschaffen und die Erziehung voranzutreiben. Die Elternzeit wird auch von Vätern mehr in Anspruch genommen als früher. Und so mancher Opa stellt entsetzt und auch ein wenig enttäuscht fest, was er alles bei seinen eigenen Kindern verpasst hat. Umso mehr sieht man heutzutage viele stolze Großväter mit den Enkeln herumtollen. Ich habe auch so einen zu Hause. Und ist es nicht wunderbar, Gott, den Vater, hier unter uns wirken zu sehen? Er kommt uns in seiner ganzen Größe auf der Erde entgegen. Er ist Vater und Mutter. Und in unserem Predigttext verspricht Jesus: Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Von ihm steht geschrieben, er ist barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Barmherzigkeit, das ist die größte denkbare Zuneigung. Es ist die Liebe, die eine Mutter dem in ihr gewachsenen und von ihr geborenen Kind entgegenbringt. Ja, wir hören auch immer wieder von Müttern, die ihre Kinder verstoßen oder töten, aber das gilt für Mütter hier auf Erden. Das gilt nicht für Gott. Gottes Erbarmen, das ist seine ganze Zuwendung zum Menschen, trotz aller seiner Schwächen. Auf den Lippen und in den Herzen der Kinder heißt es, ist Mutter der Name für Gott. Gott ist aber auch gnädig. Er straft und züchtigt nicht ohne Gnade. Er vergibt denen, die zu ihren Fehlern stehen. Gnade ist der Ausdruck väterlicher Güte. Ein echter Vater hat Mitleid mit seinen Kindern und wendet sich ihnen wohlwollend zu. Er wendet sich den Betrübten zu und hilft denen, die allein nicht weiterkommen. So ist unser Gott. Gott ist geduldig. Eine weitere Eigenschaft, die Eltern manchmal fehlt. Wir als Eltern haben manchmal echt Probleme, die Tage mit unseren Kindern gut zu überstehen. Das fängt bereits an, wenn sie noch ganz klein sind. Nicht umsonst gibt es den Spruch, es gab noch nie ein so liebes Kind, dass seine Eltern nicht froh gewesen wären, es zum Einschlafen gebracht zu haben. Oder wie mein Nachbar manchmal sagte, wieder einen Tag bis zum Auszug geschafft. Ja, Manchmal wird unsere Geduld doch arg auf die Probe gestellt. Das wird, wie die meisten von uns wissen, nicht unbedingt besser, wenn die Kinder größer sind. Aber auch unsere Kinder haben es nicht immer leicht mit uns als Eltern. Davon erzählt Mark Twain. Zu ihm kam einmal ein 17-Jähriger und erklärte: Ich verstehe mich mit meinem Vater nicht mehr. Jeden Tag gibt es Streit. Er ist so rückständig, hat keinen Sinn für moderne Ideen. Was soll ich machen? Ich laufe noch aus dem Haus. Mark Twain antwortete: Junger Freund, ich kann Sie gut verstehen. Als ich 17 Jahre alt war, war mein Vater genauso ungebildet. Es war kein Aushalten. Aber haben Sie Geduld mit so alten Leuten, die entwickeln sich langsamer. Nach 10 Jahren, als ich 27 war, hat er schon viel dazugelernt. Man konnte sich schon ganz vernünftig mit ihm unterhalten. Und was soll ich sagen? Heute, wo ich 37 bin, ob Sie es glauben oder nicht, wenn ich keinen Rat weiß, dann frage ich meinen alten Vater. So können die sich ändern. Tja, so geht es uns mit unseren irdischen Eltern. Aber geht es uns nicht manchmal auch so mit Gott selbst? Wir hadern mit ihm. Warum, Gott, tust du mir das an? Warum musste mich diese Krankheit treffen? Warum, Gott, lässt du es zu, dass so viele Familien in unserer unmittelbaren Umgebung kaputt gehen? Warum gibt es immer wieder Kriege? Warum müssen so viele Menschen hungern oder verhungern? Wie oft stehen wir ratlos da, schreien wir dieses Warum im Gebet zu Gott? Schon David richtete seinen Hilferuf als angefochtener Mensch an Gott. Im Psalm 13 lesen wir: Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Wie ihm geht es auch dem Mann in einer arabischen Geschichte. Vor langer Zeit, da sah ein Mann im Wald einen Fuchs, der alle 4 Beine verloren hatte. Und er wunderte sich, dass das Tier, das keine Beute mehr jagen konnte, noch lebte. Doch dann erblickte er einen Tiger, der wild gerissen hatte. Nachdem er sich satt gefressen hatte, überließ er den Rest der Beute dem beinlosen Fuchs. Andern Tags ernährte Gott den Fuchs abermals mit Hilfe des Tigers. Der Mann war erstaunt über die Güte und Sorge Gottes gegenüber dem beinlosen Fuchs. Bei sich dachte er: Auch ich werde mich in einer gemütlichen Ecke ausruhen und den Herrn für mich sorgen lassen. Wenn ich nur Vertrauen habe, wird er mir schon das Nötige geben. Viele Tage vergingen, aber es geschah nichts. Und der Mann saß noch immer in seiner Ecke. Er war dem Hungertod nahe. Da vernahm er eine Stimme: Du bist auf dem falschen Weg. Folge dem Beispiel des Tigers und nimm dir nicht den Fuchs zum Vorbild. Später traf der Mann auf der Straße ein kleines, frierendes Mädchen. Sie zitterte in ihrem dünnen Kleid und hatte schon lange nichts mehr zu essen bekommen. Da wurde er zornig und beklagte sich bei Gott: Wie kannst du das zulassen? Den Fuchs ernährst du und hältst ihn am Leben, aber dieses kleine Mädchen lässt du hungern und frieren. Warum tust du nichts dagegen? Eine Weile, sagte Gott, nichts. Doch in der Nacht antwortete Gott dem Mann: Ich habe etwas unternommen. Ich habe dich geschaffen. Deshalb ist auch der Beter in unserem Psalm optimistisch. Er schließt: Ich aber vertraue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl tut an mir. Welch ein Segen, dass Gott uns so viel Geduld füreinander schenkt. Dass es da eine Liebe gibt, die uns auf ewig aneinander bindet. Eine Liebe, die uns füreinander da sein lässt. Gott selbst ist diese Liebe. Er ist in sich selbst barmherzig und gnädig. Deshalb ist er auch uns gegenüber barmherzig und gnädig. Er verstößt uns nicht, sondern vergibt die Schuld. Ja, noch mehr. Gott will an uns Wunderbares zeigen. Das ist das Wunderbare an Gott. Vor ihm zählt nicht die Schuld, alles das, was die Menschen falsch gemacht haben. Er nimmt es sehr wohl wahr und duldet es nicht. Aber Gottes Liebe ist größer. Er vergibt ganz von sich aus. Durch unseren Fürsprecher Jesus Christus sind unsere Sünden getilgt. Wir dürfen in die Wohnung bei Gott kommen, die er uns vorbereitet hat. Und obwohl heute nicht Muttertag ist, möchte ich doch noch eine Interpretation des 13. Kapitels des 1. Korintherbriefs von Joanne Merrill zitieren. Mutterliebe. Lebte ich in einem Haus von makelloser Schönheit und Ordnung und hätte keine Liebe, so wäre ich eine Haushälterin, keine Mutter. Hätte ich Zeit zum Waschen, Polieren und Dekorieren und hätte keine Liebe, so lernten meine Kinder zwar Sauberkeit und Ordnung, aber nicht, was göttliche Reinheit ist. Liebe übersieht den Schmutz auf der Suche nach dem Lächeln des Kindes. Liebe freut sich über die winzigen Fingerabdrücke an der frisch geputzten Fensterscheibe. Liebe wischt erst die Tränen ab, bevor sie die verschüttete Milch aufwischt. Liebe ist einfach da, wenn man sie braucht. Liebe weiß zurecht, korrigiert und reagiert. Liebe krabbelt mit dem Baby, läuft mit dem Dreikäse hoch, rennt mit dem Schulkind und tritt zur Seite, damit der Jugendliche erwachsen werden kann. Liebe ist der Schlüssel, der das Herz deines Kindes für Gottes frohe Botschaft aufschließt. Bevor ich Mutter wurde, rühmte ich mich meiner perfekten Hausfrauentätigkeiten. Nun rühme ich Gott über dem Wunder meines Kindes. Als Mutter muss ich mein Kind vieles lehren, aber das Größte und Wichtigste von allem ist die Liebe. Und der Friede des Herrn, der größer ist, als wir mit Herzen und Sinnen ermessen können, bewahre unsere Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.